Heute, vor genau 150 Jahren, war es soweit. Die erste relativ demokratisch gewählte Nationalversammlung hat in Frankfurt ihre erste Sitzung abgehalten. Und weil dieses Ereignis ein so wichtiges ist in unserer Geschichte, werden wir uns in HR1 heute unter den verschiedensten Blickwinkeln mit dem Thema Demokratie, Mitsprache und Politik beschäftigen. So auch in Leben heute. Unser ganz spezieller Blickwinkel in der nächsten Stunde ergibt sich über den Ort, an dem das Vorparlament und dann ab 18. Mai die gewählte Nationalversammlung getagt hat, nämlich die Paulskirche. 1848 war das zwar kein geweihtes Gotteshaus mehr, trotzdem wollen wir von der Paulskirche als Geburtsort der deutschen Demokratie ausgehend uns beschäftigen mit Kirche als politischem Ort. Und unsere Fragestellung lautet, inwieweit darf oder soll sich die Kirche überhaupt in Politik einmischen? Ist Kirche der Ort, an dem Konsens herrschen sollte, jenseits den politischen Diskussionen? Oder hat die Kirche vielleicht sogar die Pflicht, sich dann und wann in die Sphäre der Politik einzumischen? Darüber wollen wir diskutieren mit Herbert Leuninger von Pro Asyl und Dr. Joachim Schmidt, dem Pressereferenten der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau. Und Dr. Joachim Schmidt ist mein erster Gesprächspartner für eine erste kurze Runde. Einen schönen guten Morgen erstmal, Herr Schmidt.
Guten Morgen, Engel.
Wenn man darüber redet, was wir tun werden, darf oder soll sich die Kirche in Politik einmischen, dann wird die zentrale Frage dieser Sendung unter anderem sein, wo fängt denn überhaupt die Sphäre der Politik an? Was ist denn politisch für Sie?
Ja, Politik ist alles, was unser menschliches Miteinanderleben bestimmt. Die Regeln, nach denen es abläuft, die Menschen, die da Einfluss nehmen, die Kräfte, die da wirksam werden. Und wenn die Frage lauten sollte, kann Kirche überhaupt unpolitisch sein, dann möchte ich an den erinnern, auf den die Kirchen sich berufen, Jesus Christus. Er ist in einem politischen Prozess zum Tode verurteilt worden und hingerichtet worden, weil er sich eben nicht zufrieden gab mit dem, was die herrschende Politik, auch die herrschende Religionspolitik den Menschen so auflegte. Und seitdem muss man sagen, Kirche muss sich einfach einmischen.
War es herrschende Religionspolitik oder herrschende weltliche Politik? Oder gibt es da für Sie auch keinen Unterschied?
Naja, zumindest damals war das in erheblichen Teilen dasselbe. Denn immerhin hat der römische Kaiser ja auch den Anspruch erhoben, oberster Religionsführer und eine Art Gott zu sein. Und von daher ging das schon ineinander, war Hand in Hand, so wie man sich das heute kaum noch vorstellen kann. Aber immerhin, der Grundsatz gilt, Kirche kümmert sich nicht nur um das Heil der Menschen, also um das ewige Heil, sondern auch um das leibliche Wohl.
Sie haben diesen politischen Prozess, wie Sie es genannt haben, Jesus Christus wurde er gemacht, angesprochen. Gab es vorher schon in der Kirchengeschichte oder in der Religionsgeschichte die Vermischung zwischen Politik und Religion oder Sphären, wo Sie sagen, das konnte man gar nicht trennen?
Ja, das ist an sich ein uralter Prozess, dass die Herrscher sich immer auch mit religiösen Ansprüchen schmückten und diese Ansprüche erhoben. Die ganzen uralten Kulte, ob sie an die Assyrer, an Euphrat und Tigris, an Ägypten oder sonst was denken, die Pharaonen, all das waren ja nicht nur politische, sondern auch religiöse Herrscher. Und das hat einfach damit zu tun, dass Politik auch ohne die Suche nach einem Sinn des Lebens, nach einem Sinn des Daseins überhaupt nicht denkbar ist. Mhm. Jede Politik muss sich damit auseinandersetzen. Dass das heute zwei verschiedene Sphären sind mit Kirche und Staat, ist eine Entwicklung, die ich sehr begrüßenswert finde. Aber das war eben lange Zeit nicht so.
Sie haben es angesprochen, wir haben heute zwei Sphären. Wir werden darüber reden im Laufe der Sendung, wie sehr sich die vermischen dürfen oder sollen. Oder vielleicht geht es manchmal auch gar nicht anders. Sie haben angesprochen, dass es in der Vergangenheit immer so war, dass diese beiden Welten ineinander gelaufen sind. Und auch heute gibt es natürlich Gemeinden, Kirchen, Geistliche, die sich einmischen, die Partei ergreifen. Wir wollen anfangen mit einem Beispiel aus Frankfurt, die Katharinenkirche, die ist übrigens gleich um die Ecke bei der Paulskirche. Dort haben wir eine Gemeinde mit einem sehr engagierten Pfarrer. Dort haben wir Menschen, die das Wort erheben, gerade für gesellschaftliche Gruppen, die auch aus politischen Gründen am Rande der Gesellschaft stehen. HR1, Leben heute, Thema Kirche als politischer Ort. Bei mir im Studio neben Dr. Joachim Schmidt von der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau noch der katholische Pfarrer Herbert Leuninger von der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl. Ein Mann, der schon vor vielen Jahren, als die Diskussion um die Änderung der Asylgesetzgebung begonnen hatte, gesagt hat, wenn wir das Asylrecht ändern werden, dann wird sich die Kirche stärker noch als bislang für Flüchtlinge einsetzen müssen. Stichwort Kirchenasyl, Schönen guten Morgen erstmal, Herr Leuninger.
Guten Morgen, Herr Engel.
Anfang 90 wurde dann das Grundgesetz geändert. Seitdem gibt es mehr Abschiebungen. Es gibt auch vor allem katholische und evangelische Kirchengemeinden, die Flüchtlinge, die abgeschoben werden sollen, in ihren Räumen beherbergen, sie vor Abschiebung dort schützen wollen. Das nennt man dann Kirchenasyl. Und es gibt Menschen, wie zum Beispiel den Innenminister in Bayern, Beckstein, der sagt, es gebe keine christliche Beistandspflicht gegen den Rechtsstaat. Will sagen, wir haben Gesetze und die Kirche darf sich diesen politischen Gesetzen nicht entgegensetzen, indem sie Flüchtlinge versteckt. Was sagen Sie so einem Mann?
Ich sage ihm, dass die Verfassung und dass die Werte der Verfassung unter Umständen zu einem Konflikt führen können mit dem faktischen Behördenhandeln oder sogar mit den Gesetzen. Das heißt also, dass Kirchen und Gemeinden und Einzelne vor der Frage stehen, was ist höher zu bewerten? Mhm. Das Recht auf Leben oder die Respektierung einer behördlichen Entscheidung?
Nun würde Ihnen natürlich jemand wie Herr Beckstein entgegnen, würde sagen, das ist ja nun alles übers Grundgesetz abgesegnet, wir leben in einem demokratischen Staat und es wird ja auch niemand abgeschoben, dessen Leben bedroht ist. So ist seine Argumentation. Trotzdem gäbe es die Kirchen, die sich dann in staatliche Entscheidungen einmischen würden. Das ginge nicht.
Die Wirklichkeit ist eine rauere, ist eine andere und gerade auch Minister Beckstein gehört zu den scharfen Vollziehern einer Gesetzlichkeit, die unter Umständen auf Humanität kaum noch Rücksicht nimmt. Ich denke zum Beispiel jetzt an die Rückführung von abgelehnten albanischen Flüchtlingen in den Kosovo, wo ihnen tatsächlich Gefahr für Leib und Leben droht. Oder ich denke an die Rückführung von Kurden in die Türkei. Auch da besteht Foltergefahr. Und trotzdem gibt es diese Rückführungen, nicht nur aus Bayern, sondern auch aus anderen Bundesländern. Und das ist Gefahr für Leib und Leben. Und da müssen die Kirchen intervenieren.
Nun gibt es weniger starke Kritiker wie Beckstein, der ist ein Extremer, Helmut Linsen, Fraktionsvorsitzender der CDU in NRW, der sagt, Kirche soll durchaus Werte vermitteln, soll den Menschen bei der Sinnsuche behilflich sein, sich aber nicht zunehmend als Instanz für weltliche, sprich konkret politische Fragen profilieren. Dafür gäbe es andere Institutionen in unserer Gesellschaft. Die Kirche sei bei der Sinnsuche und bei der Wertsuche sinnvoll.
Sicher. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo die Kirche und wo die Gemeinden gar nicht anders können, als im Sinne der Werte, die sie bedroht sehen bei einzelnen Menschen, sich einzuschalten. Und sie dürfen es nur im Grunde mit dem Blick auf die Verfassung und auf die Grundwerte. Und es muss ihnen in jeder Aktion darum gehen, dass sie die Werte dieser Verfassung schützen. Und wir sind in einem Zwiespalt, das werden demokratische Politikerinnen und Politiker nicht gerne hören, in einem Zwiespalt zwischen Humanität und zwischen unseren Gesetzen. Ich persönlich vertrete die Auffassung, dass dieser Zwiespalt mittlerweile so groß geworden ist, dass es absolut notwendig ist, in noch mehr Fällen als bisher Kirchenasyl zu gewähren, um die Politik auf ihre Basis wieder zu verpflichten, um auch die Gesetzgebung unter Umständen wieder dahin zu führen, dass sie auch in schwierigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Humanität nicht wie einen alten Hut an den Nagel hängt.
Kirchenasyl, kommen wir vielleicht nochmal drauf. Wie ist es eigentlich, gibt es da ein Kirchenrecht, ein vielleicht aus Traditionswerten gewachsenes, das sagt, dass eine Gemeinde Schutz gewähren darf einem Flüchtenden? Oder ist es Gewohnheitsrecht oder woraus resultiert dieses Kirchenasylrecht?
Es ist eine uralte Tradition, möchte ich sagen, die sich nicht kirchenrechtlich niederschlägt, die aber eine moralische Rechtfertigung bekommen hat, auch von den heutigen Kirchenleitungen, das heißt von katholischer wie evangelischer Seite. Diese Urtradition reicht zurück bis in die Bibel, bis in viele alte Religionen hinein, dass Menschen, die sich bedroht fühlten, vielleicht auch wegen der Tötung von anderen Menschen sogar Blutrache befürchten mussten, dass sie in den Tempel oder in die Kirche geflüchtet sind. Und das hat man immer als eine gewisse Ausnahmesituation auch staatlicherseits akzeptiert.
Zugleich ist es ja keine, sag ich jetzt mal, gesetzliche Institution. Es ist nur, man akzeptiert das von staatlicher Seite, hätte aber theoretisch auch das Recht, in die Kirchenräume hineinzugehen und die Menschen dort herauszuholen. Herr Schmidt, auch die evangelische Kirche gibt viel Kirchenasyl. Ist das eine Lösung auf Dauer oder warum macht man das? Die Erfolgsaussichten auf Dauer sind ja gering. Man kann die Menschen ja nicht ein Leben lang dort verstecken.
Also zunächst mal würde ich gerne sagen, Kirchen sind natürlich keine rechtsfreien Räume. Es ist nicht so, dass das Grundgesetz oder die Gesetze, unter denen wir leben, an der Kirchentür aufhörten, sondern selbstverständlich gilt das da drinnen genauso wie draußen. Nur, in dieser alten Tradition, die Herr Leuninger beschrieben hat, gibt es auch so ein Denkmuster, das haben die Menschen im Mittelalter Intercessio genannt, dazwischentreten. Und das war der Gedanke, dass wenn in einem Konflikt zwei Seiten sich überhaupt nicht einigen können, dann muss einer dazwischen gehen und muss die beiden auseinanderbringen und muss sagen, überlegt noch einmal ganz genau, was da passiert. In diesem Sinn verstehen wir den Begriff des Kirchenasyls also nicht herausgenommen aus dem, was sonst in der Gesellschaft passiert, sondern im Sinne einer Vermittlung, eines Aufschubs und einer Nachprüfung. Und im evangelischen Raum hat man die Erfahrung gemacht, dass überall da, wo in diesem Sinne Kirchenasyl verstanden wurde von Kirchengemeinden oder von Einzelnen und dann tatsächlich nochmal die Verwaltungsentscheidungen, die dem jeweiligen Fall zugrunde lagen, überprüft wurden, dass die Fehlerquote der Verwaltungsentscheidungen enorm war. Also man spricht von bis zu 80% von Fällen, die neu aufgerollt werden mussten, die dann auch nach den Maßstäben des Rechtsstaats nochmal ganz anders bewertet werden mussten. Das heißt, es gibt auf der Verwaltungsseite ein erhebliches Maß an Irrtumsfähigkeit und da haben die Kirchen nun wirklich die Pflicht einzuschreiten.
Kirche als politischer Ort und unsere Frage heute, darf oder muss sich die Kirche in Politik einmischen? Position zu beziehen, politische, gegen Unrecht, das erfordert oft ja Mut, erfordert Rückgrat, besonders viel Courage, aber hat es gebraucht in den Jahren zwischen 33 und 45. Die Kirche hat in der NS-Zeit diesen Mut nicht immer gehabt, aber es gab Gruppen, die klar Stellung bezogen haben gegen das Unrecht, allen voran die bekennende Kirche und hier besonders Martin Niemöller, der noch 1937 ganz klare, mutige Worte wieder das Unrecht gefunden hat.
Das ist unsere Last, dass wir unausgesetzt Strolche, Volksfeinde und Landesverräter genannt werden und können's nicht wehren. Das macht das Leiden der Gefangenen und Ausgewiesenen so bitter, dass der Tenor dieser Stimmen immer wieder ist, sie müssten gezüchtigt, sie müssten unschädlich gemacht werden zum Schutze von Volk und Staat. Wir lehnen es um der Wahrhaftigkeit und um der Ehrlichkeit willen ab, auch nur andeutungsweise von Vergehen und Schuld der Leute zu reden, die vergebens auf einen richterlichen Urteilsspruch nach dem für alle Volksgenossen geltenden Recht warten. Liebe Freunde, wir sind es der Christenheit schuldig zu sagen, sie rüsten sich wieder die Seele des Gerechten und verdammen unschuldig Blut, damit die Christenheit sich nicht irreführen lässt.
Martin Niemöller am 7. April 1937, sehr, sehr mutige Worte. Ich finde, es läuft an der heute noch so ein kleiner Schauer über den Rücken, wenn man das hört. So geht es mir jedenfalls, Herr Leuninger. Sie haben sich viel mit dieser Zeit beschäftigt, der Rolle der bekennenden Kirche. Wie schwer war das damals, jetzt im Vergleich zu heute, eine politische Kirche zu sein?
Es war wesentlich schwerer als heute. Wir leben tatsächlich in einem demokratischen Rechtsstaat und bei aller Kritik, die man an diesem Staat und an staatlichem Handeln zu üben hat, sind diese demokratischen Grundlagen doch die Freiheit der Rede im Wesentlichen garantiert und das war damals nicht der Fall. Ich selbst habe als Junge die damalige Zeit erlebt und auch die katholische Kirche als eine Art Schutzraum, wo wir uns selbst noch frei bewegen und entwickeln konnten. Und ich habe vor allem auch eine ganze Reihe Pfarrer kennengelernt, die sich sehr tapfer verhalten haben. Ich denke, als wir in Köln lebten, dass eines Tages unser Heimatpfarrer nicht mehr auf der Kanzel stand. Wir haben erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfahren, dass er ins Exil in den Rheingau verbannt worden war, ist wahrscheinlich gerade am KZ vorbeigekommen. Ich habe als Lehrer Priester gehabt, die im KZ waren. Und so ist das für mich im Grunde immer eine Mahnung bis auf den heutigen Tag, dass wir in keiner Situation, auch als Vertreterin, Vertreter der Kirche, das verraten, was unsere Grundlage ist und was auch für diese Gesellschaft maßgebend sein muss.
Sie haben auch einen Onkel verloren in der damaligen Zeit, der sich auch engagiert hat, der in der Gruppe um den 20. Juli war, der, sage ich mal, dem Sozialkatholizismus verhaftet war. Das sicherlich auch noch, spielt das bei Ihnen auch noch eine Rolle heute?
Das spielt eine sehr zentrale Rolle sogar, und je älter ich werde, umso bedeutsamer ist diese Rolle und so mehr. Umso mehr fühle ich mich auch verpflichtet einer solchen familiären Tradition und Entscheidung gegenüber.
Herr Schmidt, Herr Niemöller, den wir gehört haben mit dieser Rede, ist dann nach dem Krieg der erste Kirchenpräsident von Hessen-Nassau geworden. Er wollte aus den Erfahrungen dieser Zeit eine demokratische Kirche, also auch eine engagierte Kirche, hat es nicht immer leicht gehabt. Vielleicht lag das auch daran, dass die Kirche mit der Aufarbeitung der eigenen Rolle, der eigenen auch unpolitischen Rolle, es sich nicht ganz leicht getan hat? Oder warum hat dieser Mann nach 45 noch solche Schwierigkeiten gehabt, innerhalb der eigenen Kirche?
Naja, das würde jetzt die Sendezeit überschreiten, das alles zu erzählen, aber zwei Dinge möchte ich sagen. Das eine ist, die Biografie von Martin Niemöller ist ja ein unglaubliches Bilderbuch förmlich für den Satz, dass Kirche und Menschen, die mit Kirche zu tun haben, dass das niemals unpolitisch sein kann. Er kam ja aus einem sehr kaisertreuen Haus. Er war U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg. Er war glühender Nationalist, Preuße bis in die letzten Fasern, bis zum Ende seines Lebens. Und er hat dann diese große Wandlung in den 20er Jahren mitgemacht, hat Theologie studiert, kam zur bekennenden Kirche, hat 7 Jahre lang im Konzentrationslager gesessen. Auch das darf man nicht verschweigen. Und als der Neuanfang nach dem Krieg war, da war er überzeugt davon, dass etwas nie wieder passieren dürfte, nämlich, dass politische Kräfte wie die Nationalsozialisten ganze Kirchen umdrehen konnten, wie bei den deutschen Christen, indem man einfach die Spitze auswechselte. Deswegen ist seine Kirche, die evangelische Kirche in Hessen und Nassau, auch eine sehr, ich würde schon sagen, demokratisch verfasste Kirche geworden, obwohl er selber ein außerordentlich starker Kirchenführer war, der sich manchmal um Mehrheitsentscheidungen nicht so furchtbar gekümmert hat. Aber in der Struktur, in dem, was dann tatsächlich brüderlich, geschwisterlich beraten wird und eben nicht von einer einsamen Spitze entschieden wird, ist das wirklich so geworden. Warum er die großen Schwierigkeiten hatte, er war seiner Zeit weit voraus. Niemöller ist Zeit seines Lebens ein Prediger der Versöhnung gewesen und er ist zum Beispiel in den 50er Jahren der Erste gewesen, der nach Moskau gefahren ist. Er ist ungeheuer dafür diffamiert und denunziert worden. Er ist ein leidenschaftlicher Gegner der Wiederaufrüstung gewesen. Von ihm stammt das berühmte Kasseler Zitat, dass man dort in der Bundeswehr Soldaten zu Mördern ausbilde. Und er hat besonders starke Auseinandersetzungen mit Franz Josef Strauß gehabt. Bis ins hohe Alter ist er einer gewesen, der gegen das Blockdenken angegangen ist. Und das war eben jahrzehntelang nicht populär, auch wenn die meisten seiner Visionen heute eingetroffen sind.
Thema Leben heute in HR1 mit der Frage, wie weit darf, wie weit soll sich Kirche politisch einmischen? Letzte Runde mit Herbert Leuninger von Pro Asyl und Joachim Schmidt von der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau. Herr Schmidt, Sie haben begonnen diese Sendung mit der Aussage, Kirche kann kein unpolitischer Ort sein, weil eine unpolitische Kirche wäre zur Bedeutungslosigkeit verdammt. Ich möchte die Frage jetzt umkehren. Gibt es auch Grenzen zur Kirche, sich in Politik einzumischen? Oder wo ist noch der Unterschied zur Partei?
Natürlich gibt es solche Grenzen. Ich halte es für nicht vorstellbar unter unseren Bedingungen, dass zum Beispiel Glaubensgemeinschaften sich in die Politik einmischen, in der Weise, wie das in manchen Bereichen der USA passiert, wo also regelrechte Präsidentenwahlkämpfe von bestimmten Richtungen unterstützt werden, wo gesagt wird, den müsst ihr wählen, das ist der Rechtgläubige, das ist der, der bei uns an die Spitze muss. Ich denke, die Grenzen der kirchlichen Einmischung sind überall da, wo extremistische Tendenzen unterstützt werden oder bei kirchlichen Vertretern Raum finden. Andere Grenzen sind da, wo Kirche nur noch an sich selber denkt. Ich sehe die Gefahr zwar im Augenblick überhaupt nicht. Kirche muss immer Kirche für andere sein. Mhm. Und wenn sie anfingen, nur noch ihre eigenen Interessen zu sehen und nur noch ihr eigenes zu vertreten, ohne zu schauen, was für das Gemeinwesen, was für die Gesellschaft gut ist, dann wäre sie sicherlich auch übers Ziel hinausgeschossen.
Herr Reuninger, Sie haben sich sehr als Christ engagiert politisch. Herr Schmidt hat es eben gesagt, es muss Grenzen geben, wo es extrem wird. Nun sind Sie auch schon bezeichnet worden als Fanatiker von Politikern, denen das nicht gepasst hat, dass Sie sich eingemischt haben. Gibt es für Sie persönlich auch Grenzen, wo Kirche sozusagen sich nicht weiter vortasten darf in die Sphäre des Politischen?
Ich habe in meiner Mitarbeit bei Pro Asyl mein Engagement eher als bürgerrechtliches betrachtet, denn als eigentlich kirchliches. Ich würde sagen, meine Motivation kommt aus dem Kirchlichen, aus dem Christlichen. Ich halte es aber für notwendig in einer heutigen Gesellschaft, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Verantwortung wahrnehmen, aus den unterschiedlichsten Motivationen heraus. Diese Motivation kann kirchlicher Art sein, diese Motivation kann aufklärerischer Art sein, humanistischen Traditionen verpflichtet sein oder auch sozialistischen. Dies alles ist aber notwendig, um eine wirklich lebendige Gesellschaft aufzubauen. Die Grenze würde ich da sehen, wo die Kirche ihr Interesse vor ihre Aufgabe stellt. Und da sehe ich schon Gefahren, vielleicht anders als Sie, Herr Schmidt, auch in der Vergangenheit, dass die Kirche ihr einziges Interesse darin sieht, gerade in der Öffentlichkeit, sich für das Wohl der Minderheiten und der Menschen und Gruppen einzusetzen, die eine Anwaltschaft brauchen, die sich etwa in Wahlen gar nicht selbst artikulieren können. Da ist die Kirche gefragt, da ist die Kirche in einem sehr starken Maße gefragt, ohne aber, dass sie die Parteien, ohne dass sie die Parlamente und ohne, dass sie das Recht ersetzen kann.
Gleichwohl hat sich zum Beispiel der evangelische Kirchenkreis Kirchenasyl beschwert, in Anführungsstrichlein, dass diese Problematik in den Gemeinden gar nicht den Anklang findet. Also dass in vielen Gemeinden die Randgruppen zwar im Gebet eingeschlossen werden, aber das aktive Engagement dafür nicht so gefragt ist. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Kann es nicht auch die Gefahr geben, dass Kirche dann sich völlig isoliert, wenn sie sich zu politisch engagiert und nicht mehr sozusagen ihre klassischen früheren Aufgabenfelder, die man ihr zugeschrieben hat, bedient, wie Seelsorge, wie Wertefindung?
Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Es muss beides sein. Natürlich hat die Kirche ihre traditionellen Aufgaben in der Seelsorge, in der Pädagogik, in der Bildung, in der Publizistik. Das ist gar keine Frage. Kirche muss mit allen Kräften versuchen, in der Gesellschaft vorzukommen und wirksam zu sein. Und das sowohl mit ihren traditionellen als auch mit sehr modernen Mitteln. Ich denke, die Gefahr von Selbstgenügsamkeit von christlichen Gemeinden ist immer gegeben. Es ist immer möglich, dass Gemeinden sich sozusagen heile religiöse Kuschelecken einrichten und sich dann nicht so sehr um das kümmern, was um sie herum ist. Mit dieser Gefahr müssen wir uns ständig auseinandersetzen. Diese Aufgabe hört nie auf.
Ja. Ich sehe das Problem darin, dass die Wahlen ja mehrheitlich in der Bundesrepublik, vor allem im Westen, von Christinnen und Christen entschieden werden. Und wenn wir nun erleben, dass wir immer konservativer werden, dass die Minderheiteninteressen immer weniger respektiert werden, dann ist die größere Gefahr darin zu sehen, dass die Mehrheit der Kirchenmitglieder ihre Interessen wichtiger nimmt als die Interessen, denen sie sich durch Christus verpflichtet sehen müsste.
Soll sich die Kirche einmischen in den Wahlkampf?
Unbedingt.
Das lasse ich jetzt so stehen. Das war ein Schlusswort von Herbert Leuninger. Ich danke auch Ihnen, Herr Schmidt, dass Sie hierher gekommen sind. Das war's für heute in Leben heute zum Thema Kirche als politischer Ort mit Herbert Leuninger von Pro Asyl und Dr. Joachim Schmidt, Pressereferent der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau. Zwei Christen, die klar gesagt haben, Kirche muss sich zu Wort melden in politischen Fragen. Es kann keine unpolitische Kirche.